Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 6. Erwachsenenbildung im Umbruch, Zukunft gestalten zwischen Wandel und Stabilität. Vieles ist aktuell im Wandel, gesellschaftlich, technologisch, strukturell. Strategische Planung ist nur noch auf Sicht möglich, die großen Entwicklungslinien erscheinen viel zu unscharf, unvorhersehbare Ereignisse und durchrüttelnde Krisen häufen sich. Dies betrifft natürlich auch die Erwachsenenbildung, und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Doch was macht diese Entwicklung mit den Einrichtungen, die Bildungsangebote planen? Mit den Menschen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten? Mit der Interessensvertretung, die versucht, an der Gestaltung der Rahmenbedingungen mitzuwirken? In dieser 6. Podcast-Staffel von Epale Insights erkunden wir, wie es aktuell um die Erwachsenenbildung steht, wohin die Reise gehen kann und wohin sie idealerweise gehen sollte. Folge 2: Finanzen und Rahmenbedingungen der Erwachsenenbildung. Das liebe Geld und die Rahmenbedingungen. Zwei Aspekte, die in der Erwachsenenbildung sehr eng zusammengehören und die praktische Bildungsarbeit stark prägen. Einerseits der größte Bildungsbereich mit den meisten potenziellen Teilnehmenden, wenn man alle Erwachsenen ab 18 Jahre hier einbezieht. Andererseits ein Puzzle verschiedenster Zuständigkeiten, Themenschwerpunkte und Fördermöglichkeiten. Doch was bedeutet die aktuelle Systematik in der Praxis? Wir arbeiten uns mal von der Praxis hoch in die Steuerungsebene. René Brown, Dozent für Fremdsprachen an der Volkshochschule in Schwerin, beschreibt, wie er die finanzielle Situation in der Erwachsenenbildung wahrnimmt.
Gerade die Finanzierung, also jetzt spreche ich aus der Perspektive der Volkshochschule. Das ist immer schwieriger. Manche Städte können sich das leisten, sie können der Volkshochschule Unterstützung, andere kann das noch übernehmen.
Er blickt hier vor allem auf die kommunale Perspektive und auf die Möglichkeiten, die vor Ort da sind, um die Volkshochschule zu fördern. Für freiberufliche Dozierende ist hier die Planung nicht immer einfach. Denn sie halten Termine frei, sagen vielleicht sogar andere Anfragen ab, nur um dann am Ende vielleicht eine Kursabsage zu erhalten und ohne Honorar dazustehen. Sicherheit sieht anders aus. Das bestätigt auch René Brown.
Für mich ist das Glück, dass ich nicht abhängig von diesen Einkommen bin. Von der Volkshochschule.
Er ist einer von vielen freiberuflichen Dozierenden in der Erwachsenenbildung. Wie viele es genau sind, lässt sich allerdings gar nicht so eindeutig bestimmen, denn es gibt keine Statistik, die dies regelmäßig strukturiert erfasst. Dr. Roman Jaich und Arnfried Gläser von der Gewerkschaft Verdi gehen in einem Artikel aus dem Jahr 2022 von insgesamt knapp 400.000 freiberuflichen Dozierenden deutschlandweit aus. Für die Volkshochschulen sind Honorarkräfte überlebenswichtig, so beschreibt es Dr. Bettina Waffner, die beim Deutschen Volkshochschulverband als Referentin im Grundsatzreferat tätig ist. Gleichzeitig skizziert sie auch, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der freiberuflichen Lehrkräfte sind.
Also wir müssen uns natürlich noch mal vor Augen führen, woher kommen die Volkshochschulen in ihrem offenen Programm? Was war Grundlage dessen? Und man möchte, und das ist wirklich originär Volkshochschule. Man möchte Kursleitende gewinnen, die aus Praxisfeldern kommen und die quasi aus ihren Erfahrungen und Praxisfeldern auch das weitergeben in Kursen. Das sind die klassischen Volkshochschulkurse, wo jemand am Abend aus Lust einen Kurs gibt, um seine Erfahrungen auch zu teilen und auch vielleicht in Kontakt zu sein und so weiter. Dann gibt es natürlich die selbstständig Tätigen, die an ganz verschiedenen Orten Kurse geben oder Bildungsangebote machen. Und Volkshochschule ist ein Ort, die sich grundsätzlich davon finanzieren. Und dann haben wir natürlich auch die Kurse, wo wir zum Beispiel durchs BAMF auch Vorgaben haben oder bei den Schulabschlüssen Vorgaben haben, was und wie unterrichtet wird. Also Curricula, die feststehen, auch Kursräume, die quasi eine bestimmte Bedingung erfüllen müssen, bevor dort ein solcher Kurs stattfinden kann. Und da haben wir häufig auch Lehrkräfte, die quasi vollzeitmäßig dort unterrichten. Und das adressiert natürlich die Herrenberg-Diskussion auch.
Eine bunte Mischung an Lehrkräften mit ganz unterschiedlichen Bedarfen. Hier gibt es absolut kein One-Size-Fits-All, sondern es braucht flexible Regelungen für unterschiedliche Arten von Dozierenden. Eine Einheitslösung in Form von Festanstellung würde zudem den Charakter von Volkshochschulen massiv verändern. Da ist sich Bettina Waffner sicher.
Aber grundsätzlich muss man sagen, Volkshochschullehrkräfte können nicht allesamt festangestellt sein, weil das ist dann keine Volkshochschule mehr, sondern das ist dann eine Bildungsinstitution mit einem festen Bildungsangebot. Die Flexibilität, die Volkshochschulen haben, dadurch, dass man kursweise oder semesterweise unterschiedliche Bildungsangebote machen kann, um eben auf gesellschaftliche Themen zum Beispiel zu reagieren, das würde man damit verhindern.
Flexibilität und Flächendeckung, das sind auch Anforderungen, die an die ländliche Erwachsenenbildung in Thüringen gestellt werden. Und so beschreibt es auch die dortige pädagogische Geschäftsführerin Beatrice Bojara-Schachzabel.
Unsere Aufgabe ist es eben tatsächlich, die Erwachsenenbildung in Thüringen zu unterstützen, zu fördern, voranzubringen, auszubauen. Das bedeutet, dass wir selber ja diese ganzen Bildungsangebote flächendeckend in Thüringen nicht anbieten können. Dafür sind wir zu klein. Wir waren vorher 10 Mitarbeiterinnen, jetzt sind wir 15. Deshalb arbeiten wir mit regionalen Gruppen, Vereinen, kleinen Einrichtungen zusammen. Das sind unsere Kooperationspartner.
Die LEB arbeitet also in einer großen Netzwerkstruktur mit zahlreichen lokalen Akteuren, was besondere Herausforderungen mit sich bringt.
Was allerdings auch schwierig ist im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung mit diesen Gruppen und Vereinen. Als das alles gestartet hat, waren die Gruppen, ich sag mal, noch sehr jung und frisch. Und es ist jetzt lange nichts nachgekommen, ne? Es sterben auch Gruppen und Vereine aus, weil sie keine Nachfolger kriegen. Mehrgenerationenhäuser stehen natürlich. Frauen- und Familienzentren werden tatsächlich auch geschlossen, sodass da auch die Bildungsorte fehlen. Und dieser Bereich von Gruppen und Initiativen, der baut sich erst jetzt so langsam wieder auf. Da kommen jetzt junge Leute nach, die Initiativen gründen, gerade im Bereich politische Bildung, Umweltbildung, auch Gesundheitsbildung. Da ist es allerdings, wie soll ich das sagen, manchmal ein bisschen schwierig, die an dieses verstaubte System ranzubringen. Weil wir müssen ja eine Papierlisten und Unterschriften. Jetzt ist die Jugend aber wesentlich sensibler, was das Thema Datenschutz angeht, was das Thema Digitalisierung angeht, ne? Dass wir dann die Fragen haben, warum muss ich hier noch ein Papierstück ausfüllen? Dafür kann es doch mittlerweile Datenbanken geben. Und warum muss ich meine Daten angeben? Sodass es hier immer noch ein bisschen schwierig ist, die Jugendlichen und die Initiativen auch für den Bereich zu gewinnen.
Der Generationenwechsel führt hier zu einem Umbruch. Selbstverständlichkeiten werden hinterfragt, neue Anforderungen und Wünsche formuliert. Die LEB agiert hier als Mittler, auch um sich selbst abzusichern.
Ansonsten muss ich sagen, ist immer noch eine Herausforderung, auch das Thema natürlich mit der Finanzierung. Wobei wir jetzt in Thüringen eine Gesetzesänderung hatten für die allgemeine Erwachsenenbildung, sodass uns jetzt, ich sag mal, mehr Gelder in die Grundförderung reingeschrieben wurden ins Gesetz. Trotzdem ist es ja so, dass auch die Kosten auch bei uns steigen. Das ist jetzt egal, ob das die Sachkosten sind oder auch die Personalkosten. Sodass wir natürlich uns immer auch in der Situation befinden, immer noch mal zu schauen, kann ich hier noch einen Fördertopf anfassen? Kann ich da noch einen Fördertopf anfassen? Weil auch die Landkreise und auch die Städte, denen sind auch zum Teil die Hände gebunden. Da sind doch einfach zum Teil nicht die Mittel vorhanden, um mal zu sagen, wir geben mal hier noch was dazu und da mal noch was dazu. Und wir sind ja auch auf diese Stunden, auf diese Bildungsstunden, auf diese Gruppen und Vereine angewiesen, weil dieser Umfang natürlich auch unsere Fördermittel beeinflusst.
Zudem ist in dieser Struktur auch die Qualitätssicherung noch einmal ein komplexeres Angehen als zum Beispiel in einer Volkshochschule.
Jetzt ist es natürlich so, dass sich das ja, wie gesagt, sehr stark unterscheidet, ob ich jetzt die Selbsthilfegruppe Osteoporose habe oder ob ich jetzt die Weimarer Mal- und Zeichenschule habe. Ja, also die sind natürlich, die Weimarer Mal- und Zeichenschule, die achten natürlich selbst für sich als Einrichtung auf die Qualität, ne? Die wählen ihre Dozenten aus, die haben ihre Räumlichkeiten. Und bei der Selbsthilfegruppe, sage ich jetzt mal, da guckt man natürlich hin und sagt, wie läuft das, welche Themenbereiche? Und das sehen wir ja aber an den Listen. dass die sich eben nicht nur treffen und jetzt Kaffee trinken, sondern dass die eben auch wirklich Themen abarbeiten, dass sie sich auch manchmal jemanden vom Fach holen.
Die Fragen, welches Bildungsangebot vorgehalten wird, in welcher Struktur, mit welchen Themen und mit welcher Finanzierung, prägt die Arbeit der hauptberuflichen Mitarbeitenden der Erwachsenenbildung stark. Das beobachtet auch Professor Dr. Bernd Keplinger von der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Ich glaube, da ist eine hohe Arbeitsverdichtung, also auch ein Leistungsdruck auch da. Und da dann aber auch inhaltliche Ideen zu entwickeln, also auch so Stichwort Zukunftsfähigkeit, neue Angebote, ist dann auch eine große Schwierigkeit. Also auf der einen Seite ein hohes Workload zu stemmen, an quasi Stunden machen, Veranstaltungen machen und gleichzeitig neue Ideen entwickeln zu können, auch mal Sachen auszuprobieren zu können. Ich nehme so ein bisschen, manchmal Perspektive ist so, dass so der Experimentierfreudigkeit zurückgegangen ist. Weil man weiß ja, Experiment heißt auch immer, es kann auch mal schief gehen und ein neues Angebot wird selten sich sofort bewähren. Aber wenn die Strukturen so auf Effizienz getrimmt sind, Kostendeckung und ähnliches, dann ist dann dementsprechend auch der Druck da, sich an kaufkräftige Klientel zu orientieren oder ich würde es auch ergänzen, an Programme und Projekte und deren Definition, die überhaupt nicht dann teilweise teilnehmendenorientiert ist, sondern einfach aus der Förderlogik geboren sind.
Und er kritisiert, dass der Blick weg von der pädagogischen Arbeit geht und sich vermehrt dem administrativen Bereich zuwendet.
Und das ist dann auch so eine Verwaltungslogik, also wo ich auch viele Praktiker, die gerade in diesen Bereichen auch über so eine zunehmende Bürokratisierung klagen, Abrechnungswesen, Nachweise liefern, quasi auch wasserdichte Nachweise. Wenn da ein Mensch mal mit einem Bleistift unterschreibt, dann wird es schon nicht akzeptiert, weil es dann nicht dokumentenecht ist. Aber halt diese vielen Nachweise immer wieder legitimieren, auch in den Wettbewerb mit Ausschreibungen und Sonstiges zu gehen. Also da ist so viel, wo ich auch gerne mal immer so ketzerisch sage, wenn dann wir immer so mit Effizienzblick auf Bildungs-, Weiterbildungssystem kommen. Wer hat denn bitte mal gemessen, was uns dieser ganze, Entschuldigung jetzt mal zugespitzt, Wasserkopf kostet? Diese ganzen Regiestellen, diese ganzen Programmausschreibungen, wie viel Lebenszeit von Menschen in nicht angenommene Projektanträge geflossen ist, die sich damit beschäftigen müssen, ihre Projekte abzurechnen, Berichte zu schreiben, die dann häufig nur in irgendein Regal landen oder bis sie irgendwann mal jemand prüft und dann teilweise prüft auf absurdeste Dinge. Also was kostet uns denn diese neue Steuerung, dieses Projektmanagement? Wäre es dann nicht manchmal effizienter, das den Bildungseinrichtungen oder den Akteuren direkt zu geben, ohne diesen ganzen Wasserkopf des Abrechnens, des Bemühens um diese Projektstellen? Diese Fragen werden halt leider nicht gestellt und da kenne ich keine einzige Systemevaluation, die sich mal damit beschäftigt hat. Was kostet uns quasi dieser ganze Overhead? Ich glaube, es ist so eine Zunahme, sich zum Beispiel mit rechtlichen Regelungen beschäftigen zu müssen. Also es gab es natürlich schon immer. Aber ob das jetzt das Herrenberg-Urteil ist, ob das das Urteil rund um Fernunterrichtsschutzgesetz ist, also wie sieht's mit digitalen Angeboten? Stichwort, also zumindest in der allgemein bildenden Weiterbildung, Umsatzsteuer. Bleiben die Angebote umsatzsteuerbefreit oder nicht? Oder gilt es nur für die beruflichen Angebote? Also es gibt so viele gesetzliche Regelungen, wo meistens dann auch so die Tendenz ist, mehr an Kriterien, mehr an irgendwie Begründung zu liefern und dann halt auch mit der Personalflexibilität, also welches Personal sie dann einsetzen können und wie sie verhindern können, dass sie da jetzt auch, das war ja bei Herrenberg teilweise so eine Phase, wo wirklich fast irgendwie so im Raum stand, wenn man jetzt da irgendwelchen Dozentinnen und Dozenten einen Werkvertrag gibt, macht man sich strafbar, weil man dann quasi eigentlich eine illegale Beschäftigung anbahnt. Also und das frisst natürlich unheimlich viel Ressourcen, wenn man sich ständig mit diesen juristischen Sachen beschäftigen muss und wie kann man sich auch absichern. Ich finde es auch so von der Haltung her, befördert das auch nicht unbedingt jetzt ein experimentierfreudiges, innovatives Vorgehen, sondern eigentlich eher ein absicherndes Sicherheitsdenken, immer orientiert an diesen Regelungen. Und das ist auch nicht nur in den Volkshochschulen, auch in der beruflich-betrieblichen Weiterbildung. Also immer so ein Stichwort oder Praxiserlebnis, was ich hatte.
Und damit kommt dann ganz stark wieder die Finanzierung in den Blick im Bereich der öffentlichen Erwachsenenbildung. Und damit eine Struktur, die nach und nach verkrustet, immer starrer wird und die pädagogische Freiheit an vielen Stellen einschränkt. Die Finanzierung ist jedoch nicht nur im Hinblick auf die Weiterbildungseinrichtungen ein Problem, sondern auch in Bezug auf Teilnehmende. Verschiedene Verfahren der Förderung wurden erprobt und ausgewertet. Namen wie Bildungsgutschein, Bildungscheck und ähnliche sollten Menschen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen ermöglichen, trotzdem an Bildungsformaten teilnehmen zu können. Bert Butz vom Bundesinstitut für Berufsbildung hat verschiedene Formen der Förderung auch wissenschaftlich begleitet und kommt zu folgender Einschätzung.
Also wir haben real das Problem nicht so lösen können, dass es wirklich auf Dauer in dieser Form tragfähig gewesen wäre. Es war zu teuer und es hat zu wenig Nachfrage gehabt. Das hat verschiedene Gründe, die wir jetzt aber gleich im Moment gar nicht weiter diskutieren müssten. Der entscheidende Punkt, aber der problematisch war, dass wir selbst in diesem Kontext nur diejenigen erreicht haben, die schon sehr weiterbildungswillig waren. Dies, also Leute, die es nicht bezahlen konnten, natürlich keinen überzeugt, der von Weiterbildung erstmal nicht so berührt ist, beziehungsweise Ängste aufweist. Da fehlte einfach die Begleitung in anderen Kontexten, das offensivere Marketing in diese Kreise rein, diese Erstansprache von Personen, sie davon überhaupt zu überzeugen, dass es für sie eine sinnvolle Variante ist.
Nur Geld zur Verfügung zu stellen, reicht also nicht aus. Es braucht verlässliche und vertrauensbildende Strukturen, auf die lerninteressierte Menschen zurückgreifen können und die einen geschützten und abgesicherten Rahmen für Lernprozesse bieten. Und damit sind wir wieder bei der Grundförderung angelangt. Eine Art Teufelskreis im System. Denn wenn die Grundförderung zurückgefahren wird, gibt es weniger verlässliche Anlaufstellen, die dann eine Teilnahme auch in Projekten weniger wahrscheinlich machen und so weiter. Puh. Daneben erschwert dann auch noch die Trennung zwischen beruflicher und allgemeiner Erwachsenenbildung so manche Entwicklung, wie Bert Butz weiter beschreibt.
Wir haben rechtlich die strikte Trennung zwischen allgemeiner Weiterbildung und beruflicher Weiterbildung. Wir haben in der Praxis eigentlich seit 1974 aus der beruflichen Bildung kommend die Hinweise gehabt, dass diese Trennung eigentlich obsolet ist. Und Sie können es auch sehr stark feststellen an dem Bereich sozialer Kompetenzen, die als immer als Allgemeinbildung gelten, aber natürlich bei jeder beruflichen Weiterbildung im Führungsbereich eine zentrale Rolle spielen. Und deshalb ist diese Trennung für uns so fatal, weil viele Sachen, die eigentlich zur Allgemeinbildung so formal gehören, eigentlich im berufsbildenden Bereich reinspielen. Was im berufsbildenden Bereich gelernt ist, vor allem dann besser gelernt wird, wenn es auch eine private Anwendungsmöglichkeit gibt.
Und dann kommen als weitere Hürden auch noch die föderale Struktur dazu und der Umstand, dass die unterschiedlichen Bildungsthemen verschiedenen Ressorts und Gremien zugeordnet werden.
Das heißt, die Kommunikationsstrukturen innerhalb der Länder sind nicht so optimal gestaltet, dass man wirklich alles erfahren würde. Das heißt, der Föderalismus an dieser Stelle ist für uns problematisch. Ich spreche vorhin schon an wegen der strikten, ja, geradezu des Zusammenarbeitsverbotes, was da, das Kooperationsverbot ist, was da drin steht. Da bräuchten wir eigentlich eine Auflösung, dass das wirklich gemeinsam gestaltet werden kann, weil die Felder einfach auch zusammengehören. Man kann sie nicht trennen.
Und die Planungslogik der öffentlichen Haushalte tut dann ihr Übriges, um ein innovativ flexibles Vorgehen aktiv zu verhindern.
Ja, das ist echt ein Problem. Also Sie haben einen Haushalt, der ist lange vorher aufgestellt. Da müssen Sie um die Mittel kämpfen, wo Sie noch gar nicht wissen, was Sie damit sinnvoll machen können. Und dann sind Sie plötzlich weg, weil Sie nichts gefunden haben. Denn wenn Sie es sinnvoll haben, ist ganz Geld mehr da. Also diese Flüsse, sagen wir mal, Zuständigkeiten zu denken, was sich nicht nur in der Kommunalverwaltung, sondern auch in der Ministerialverwaltung als klassisches Beamtenprinzip eigentlich festgefügt ist, fällt uns da irgendwo auf die Füße. Also wenn wir da nicht zu einem agileren Zusammenarbeiten kommen und lösungsorientierter zusammenarbeiten, dann kriegen wir ernsthafte Probleme.
Es ist die Quadratur des Kreises im System der Erwachsenen- und Weiterbildung. So scheint es nach diesen verschiedenen Einblicken und Perspektiven. Und da wäre ein richtig großer Umbruch vielleicht sogar manchmal wünschenswert, durch den ein weißes Blatt Papier entsteht, auf dem eine neue, passendere Struktur gezeichnet werden kann, die die aktuell bestehenden Probleme nachhaltig und ressourcenschonend lösen kann. In diesem Kontext ist dann auch die Arbeit auf europäischer Ebene noch einmal zu würdigen. Denn Bildung wird hier als wichtiges Thema bewertet und auch als Querschnittsaufgabe. Und selbst wenn die konkreten Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, wie Nela Riel als Abgeordnete des EU-Parlaments beschreibt, so können hier durch einen Blick über den Tellerrand neue Ideen entstehen.
Und da sind wir dann einfach wirklich der Raum, also wirklich buchstäblich sozusagen der Raum, in dem eine Diskussion von ParlamentarierInnen aus ganz unterschiedlichen Mitgliedstaaten stattfinden. Und die nehmen dann ja auch immer was zurück. Also das ist ja immer was, was wir mitten zurücknehmen in unsere Mitgliedstaaten zu Hause und da dann nochmal Diskussionen anstoßen. Also wir sind ein sehr offener Raum. Wir bieten Plattformen, Denkanstöße, würde ich sagen, und nehmen umgekehrt natürlich aber auch sammeln wir dadurch ganz, ganz, ganz viel Wissen, was wir hier bündeln aus allen Mitgliedstaaten. Und das wiederum können wir dann wiederum nutzen, um in den Austausch mit anderen Institutionen zu gehen.
Denn es braucht richtig gute Ideen, um das System Erwachsenenbildung zukunftsfähig zu machen. Gute Ideen entstehen ja dann allerdings auch nicht nur aus dem Austausch, sondern auch dadurch, dass Menschen ihre Kompetenzen kennen, weiterentwickeln und einbringen können. Und wie es um diese Facette der Erwachsenenbildung steht, betrachten wir in der nächsten Folge dieser Staffel von Epale Insights. Dieser Podcast ist im Auftrag von Epale entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.